Könnt ihr mal Lukas 17 aufschlagen, das ist die Stelle der Predigt. Aber erst mal eine Frage. Wer weiß eigentlich diese Antwort auf diese Frage, die nach dem Leben, dem Universum und allem? Okay, einer weiß es. Okay, das ist eben dieser Film, den kennen einige. Diese Komödie, das ist eigentlich ein Buch. Das heißt Per Anhalter durch die Galaxis. Und das sind die intelligentesten Spezies der Galaxis, sind die Mäuse. Und die Mäuse bauen diesen riesigen Computer, der genau diese Frage eben beantworten soll. Und dann geht es 7,5 Millionen Jahre. Und dann nach diesen 7,5 Millionen Jahren, der große Tag, der Computer ist bereit für die Antwort. Und alles, was Rang und Namen hat, alle wollen diese Antwort hören. Sie versammeln sich feierlich vor diesem Computer. Und dann wie zeremoniell so ein Priester ruft diesen Computer zu. Großer Computer, sag uns nun die Antwort auf die Frage nach dem Leben, nach dem Universum und allem. Die Antwort lautet 42, sagt der Computer. Und alle sind entsetzt. Was für eine unsinnige und enttäuschende Antwort auf diese so große Frage. Aber ich sage mir irgendwie, wenn du diese Frage einem Computer stellst, dann kann nichts anderes herauskommen. Und man fragt sich dann einfach, wie viel das wieder gekostet hat. Ist es nur eine lustige Geschichte? Also ich weiß nicht, ich sehe da schon Parallelen zur heutigen Realität. Was ist der Urbaustein der Materie? Die Antwort lautet das Higgs-Boson. Das hat 13 Milliarden Dollar gekostet. Und ob es das jetzt wert war, kann man sich fragen. Oder es gibt noch eine Frage, kann man die Energie der Sonne in eine Kiste packen, die so groß ist wie ein Haus? Die Antwort ist noch nicht gegeben. Die bauen jetzt gerade so eine Kiste, die kostet 13 Milliarden Dollar in Frankreich. Und schon jetzt fragt man sich, wird es wirklich unsere Probleme lösen? Also die Menschheit hat große Fragen, aber sie stellen diese Fragen an Maschinen. Und es gibt eigentlich noch viel brennendere Fragen, nicht wahr? Also es gibt eigentlich noch zum Beispiel die Frage, was kommt nach dem Tod? Und das kann dann wirklich keine Maschine mehr berechnen. Und dann haben die Menschen plötzlich so eine ganz andere Einstellung. Ich kann diese Frage sowieso nicht beantworten. Ich lebe im Jetzt. Und dann lasse ich mich halt einfach überraschen, was dann noch kommt. Also hier ist dann plötzlich jeder Cent zu viel, um noch darüber nachzudenken. So dieser Umschwung, verstehe ich nicht. Es wird einfach akzeptiert, dass wir uns dann überraschen lassen. Und hier hat Jesus was zu sagen in Lukas 17, Vers 26 bis 30. Lukas 17, 26 bis 30. Ich lese mal vor. Und wie es zur Zeit des Noah war, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Okay, warum geht's da kurz? Muss ich noch erklären. Also Jesus ist ja gegangen, man sagt, er ist jetzt im Himmel. Und die Bibel sagt, er würde halt einmal zurückkehren. Und davon spricht er, von dieser Zeit, gerade bevor er dann eben zurückkommt. Das noch als Hintergrundwissen. Und dann sagt er eben, das wird sein wie zur Zeit Noah. Die Menschen aßen und tranken und heirateten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann kam die Flut und vernichtete alle. Und es wird ebenso sein, wie es zur Zeit des Lot war. Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. Aber an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und alle kamen um. Ebenso wird es an dem Tag sein, an dem sich der Menschensohn offenbart. Also er sagt eigentlich, in der Zeit, wo Jesus zurückkommt, und es ist eigentlich auch so, dass er noch nicht zurückgekommen ist, also es würde auch für heute gelten, das wird sein wie Noah, so überraschend. Und irgendwie fragt er doch auch indirekt, willst du dich wirklich so überraschen lassen von dem Jenseits? Willst du das wirklich? Und ich möchte so ein bisschen jetzt in diese Sintflutgeschichte Noah kurz gehen. Ich habe da so eine kleine wissenschaftliche Präsentation vorbereitet. Was ist eigentlich Noah für eine Geschichte gewesen? Schauen wir mal, ob das hier technisch funktioniert. Ja, sehr gut. Okay, nochmal zurück. Also die Noah-Geschichte, das ist einfach eine Sintflut-Mythos-Geschichte. Und solche Geschichten gibt es in der ganzen Welt. So eine Geschichte gibt es auch über die Indianer, es gibt auch eine über die Chinesen und so weiter. Und es gibt eine richtig gute Erklärung, wieso das in der ganzen Welt existiert. Und zwar hier ist die Erhebung des Meeresspiegels nach der letzten Eiszeit. Okay, die Gletscher sind zurückgegangen, sind geschmolzen und halt in den letzten, also 10.000 Jahre vor unserer Zeit bis 6.000 Jahre vor unserer Zeit, ist halt einfach der Meeresspiegel um 120 Meter gehoben worden. Also es muss ja in der ganzen Welt so Fluten gegeben haben. Und spezifisch in Mesopotamien sieht es dann so aus, können das alle sehen. Dort war eben dann erstmal so eine Ebene, eine fruchtbare Ebene. Da haben sich Leute angesiedelt. Und dann der Anstieg des Meeresspiegels. Und dann sieht es halt so aus, das ist so reingeflossen. Also die Überflutung. Jetzt bei Mesopotamien ist was noch interessant. Und zwar sieht es durch den Schnitt gesehen so aus, dass eben dort so eine Kuppe ist und das Wasser muss so ein bisschen steigen, bis es diese Kuppe erreicht hat. Und dann fließt es einfach auf einmal in diesen Kessel rein und alles ist im Prinzip in ein paar Tagen überflutet. Dort hat es dann noch so einen totalen schnellen Effekt gegeben. Und da hat man halt ausgegraben, dort in Mesopotamien, ist hochinteressant, man hat diese Lehmschicht gefunden. Und unter dieser Lehmschicht dann wieder so eine Schicht, wo Töpfermaterial, verschiedene Dinge gefunden wurden, also vor einer Zivilisation vor der Flut. Das waren die also. Ich finde es einfach hochinteressant, diese erstmal wissenschaftlich ranzugehen, was ist da wirklich passiert. Und da gibt es auch zum Beispiel so eine Ausgrabung, das ist eine Schrifttafel mit der alten Schrift. Das ist 1750 vor Christus datiert. Das ist jetzt einfach so eine Flutgeschichte. Und in dieser Flutgeschichte gibt ein Gott seinem Helden, der heißt dann Anthrasis, eine Anweisung, ein Paddelboot zu bauen. Und das Paddelboot soll halt einfach so riesige Ausmaße haben, so groß wie ein Haus. Und dort gehen dann tatsächlich Tiere zwei und zwei hinein, bevor die Flut dann tatsächlich kommt. Also unter dem Strich, die Bibel hat nur eine von vielen solchen Flutmythen, da müssen wir ehrlich sein. Aber da hat es noch so ein paar weitere Details drin, auf die dann Jesus auch eingeht. Lass uns die kurz durchgehen, das kannst du in 1. Mose 6 nachlesen. Und zwar ist dort so, dass die Bosheit der Menschen ist einfach immer größer und es geschieht nur noch Gewalttat auf Erden. Und Gott hat es einfach im Herzen wehgetan, dass er die Menschen überhaupt geschaffen hatte, das sagt er. Und dann hat er eben sich entschieden, er will eigentlich diese Menschheit wieder kaputt machen. Aber Noah war dieser liebevolle Mann, dem man nichts vorwerfen konnte. Gott sagt Noah, hey, ich will diese Flut schicken, aber du sollst eben dieses Schiff bauen. Das soll dich dann retten und deine Familie. Und ich glaube, er wurde belächelt. Er hat dann dieses riesige Schiff gebaut, er wurde belächelt. Was macht er da? Und dann kommt halt wirklich auch im 1. Mose 6 die Flut, alle ertrinken, nicht alle. Ein paar wurden gerettet, diese acht, die in diesem Schiff waren. Okay, das ist einfach die die Bibel. Und sind wir mal ehrlich, wir können nicht so genau herausfinden, ob das wirklich eine wahre Geschichte ist. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber jetzt sagt uns Jesus, heute ist Noah. Titel der Predigt, heute ist Noah. Und mein erster Punkt ist eigentlich, diese Idee ist so hirnrissig. Ich meine, es stimmt schon, auch heute hört man von Gewalttat überall. Es gibt ein paar Verrückte, die bauen dieses Arche Noah-Schiff im übertragenen Sinne. Aber es scheint einfach nicht zu passen. Erstmal, was machen wir mit diesem Mythos? Und jetzt sagt er, es sei heute. Aber weißt du was, es kommt ja noch dicker. Es kommt ja noch dicker. Schau mal in Jesaja 65. Im Vers 16. 65, 16. Jesaja. Bis 18. Wer sich segnet im Land, wird sich Segen wünschen von Gott, dem Getreuen. Wer schwört im Land, wird schwören bei Gott, dem Getreuen. Ja, vergessen sind die früheren Nöte, sie sind meinen Augen entschwunden. Denn schon erschaffe ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Man wird nicht mehr an das Frühere denken, es kommt niemand mehr in den Sinn. Also hier kommt jetzt noch dieses Versprechen, es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich meine, Jesaja war ein Prophet natürlich, aber er war auch ein Poet. Und er hat viele Gedichte geschrieben. Also es ist schon so, ein paar Gedichte des Jesaja sollte man nicht wörtlich nehmen. Zum Beispiel, Babylon wird für ewig mit Schwefel brennen und Füchse werden dort wohnen. Wie sollen diese Füchse dort wohnen, wenn das ewig mit Schwefel brennt? Aber jetzt, was machen wir mit diesem Gedicht? Und jetzt gehst du in 2. Petrus 3. Vers 12 bis 13. 2. Petrus 3, 12 bis 13. Hier ist ein Petrus, seine letzten Worte. Der ist bald danach hingerichtet worden. Und er hat seinen Menschen, er sagt es, ich will nochmal euch erinnern, was wirklich ich zu sagen habe von Jesus. An jenem Tag wird sich der Himmel in Feuer auflösen und die Elemente werden in Brand zerschmelzen. Dann erwarten wir, seiner Verheißung gemäß, einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Also hier ist der Petrus, er hat 3 Jahre mit Jesus gewandelt, er hat von ihm gelernt, wie man die Propheten hier und da auslegen sollte. Und hier macht er Prosa, hier ist ein Brief, das ist Fakt, er will das wirklich runternageln hier. Und die ersten Christen haben dieses Versprechen wörtlich genommen. Also hier ist eine absolut hirnrissige Idee, eine wahnsinnige Idee. Der Mythos Noah, und jetzt sagt Jesus, das ist heute. Und das Gedicht des Jesajas, des neuen Himmels und der neuen Erde. Und Petrus sagt, das ist wörtlich. Was ist das für eine wahnsinnige Idee? Also mich erinnert es an Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Wer kennt diese Geschichte? Sehr schön, ein paar. Ich erzähle sie sonst noch kurz. Also dort ist so eine Geschichte in Harry Potter, ist eine 8-bändige Saga und es gibt dann dieses Märchen von den Heiligtümern des Todes. Das sind so diese 3 unglaublich mächtigen Gegenstände und sie sollen jetzt in der Welt verbleiben. Und es wäre wahnsinnig gefährlich, wenn ein böser Magier diese 3 Gegenstände zusammensammeln könnte. Aber zum Glück ist es nur ein Märchen. Alle glauben nicht dran. Aber Harry Potter hat diesen Suchergeist, diesen Wissensdrang. Er könnte so sagen, es klingt unglaublich. Aber ich will herausfinden, ob es vielleicht doch wirklich wahr ist. Ein paar Leute haben diese Szene sicher auch in einem Fernsehfilm gesehen. Und Harry Potter wird angefeindet. Hey, was, du glaubst dieses Märchen wirklich? Das glaubst du doch nicht etwa. Aber weißt du, wer zieht es durch? Und ein paar Freunde helfen ihm. Und mein zweiter Punkt ist, habe diesen Suchergeist. Hier ist auch eine unglaubliche Geschichte. Aber du hast diesen Suchergeist und du wirst belächelt werden wie Noah. Du wirst angefeindet werden wie Harry Potter oder eben wie Jesus. Aber du hast dieses, hey, vielleicht stimmt es ja doch. Neuer Himmel, neue Erde. Ich komme kurz auf den Per Anhalter durch die Galaxis zurück. Dort ist auch so ein Noah. Der ist nämlich so, dass so eine böse Spezies will die Erde zerstören und sie pulverisieren wirklich die Erde. Und nur wenige Menschen entkommen. Das erinnert mich einfach wieder an Noah. Und dann wird den Menschen am Ende eine neue Erde gebaut. In diesem Film. Das ist auch so ein Science-Fiction-Film. Es wird eine neue Erde gebaut. Und da siehst du dann so Arbeiter, die haben so Schläuche und sie pumpen Wasser in das Meer, dieser neuen Erde. Und dann wird so mit riesigen Rollen, habe ich in Erinnerung, werden so Rasen ausgerollt. Dann daraus entstehen dann die Wiesen oder diese britischen Küsten, die so schön sind. Sie sind dort noch betonweiß und da hängt dann so ein Maler, der diese Wand malt, rötlich. Und am Schluss kommen noch riesige Roboter, die werden ins Meer geworfen. Und die werden dann angeschaltet und sie schwimmen so weg. Es sind die Wale. Und an diesem Punkt des Films, ich kann immer wieder in Tränen ausbrechen, ich denke so, nein! Das kann doch überhaupt nicht sein! Dieses wunderbare Leben auf dieser Erde, das ist doch niemals von Außerirdischen kreiert worden, denke ich in dieser Szene. Diese Wale, die so schön wegschwimmen, diese Wiesen, das sind doch eher Beweise, dass Gott selbst hier am Werk war. Und mein eigener Körper, ich bin Elektroingenieur, das könnte man nie bauen. Also wenn ich das alles bedenke, dann glaube ich einfach erstmal, dass diese Welt von Gott geschaffen wurde. Er existiert wirklich und er hat es liebevoll und intelligent geschaffen. Und dann glaube ich auch, ich weiß nicht wie, aber dann glaube ich einfach auch, er kann ganz locker eine neue Welt schaffen. Das glaube ich dann. Also, und jetzt dieser zweite Punkt dieser verrückten Geschichte. Jesus, er sei auferstanden, er komme zurück, er soll uns zum ewigen Leben erwecken. Und interessant bei dieser Sache ist, dass Paulus selbst dafür mal vor Gericht stand. Auch er musste sich da für diese verrückte Idee mal verteidigen. Schauen wir da mal rein. Apostelgeschichte 26. Ab Vers 24 bis 29. 26, 24. Als er sich mit diesen Worten verteidigte, rief Festus laut: Du bist verrückt, Paulus. Das viele Studieren in den Heiligen Schriften treibt dich zum Wahnsinn. Und irgendwie verstehen wir diese Aussage. Er erzählt hier von Auferstehung der Toten, er erzählt vom Gericht. Und er sagt einfach, es ist nur verrückt. Aber dann weiter. Paulus erwiderte: Ich bin nicht verrückt, erleuchtete Festus. Was ich sage, ist wahr und vernünftig. Der König versteht sich auf diese Dinge. Deshalb spreche ich auch freimütig zu ihm. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon entgangen ist. Das alles hat sich ja nicht in irgendeinem Winkel zugetragen. König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Darauf sagte Agrippa zu Paulus: Fast überredest du mich noch, ein Christ zu werden. Paulus antwortete: Ich wünsche mir von Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die mich heute hören, das werden, was ich bin, freilich ohne diese Fesseln. Eine recht krasse Verteidigung. Und es war allen klar, dass Paulus eben dieser hochdisziplinierte Schüler des Gamaliel war, dieses Lehrers der Juden. Und der Mann hat das Alte Testament rauf und runter, drin und draußen durchstudiert. Und dort fand er halt die Propheten. Es gibt gute 70 Prophezeiungen auf Jesus, die ein bisschen einschlägig sind und die dann alle eingetroffen sind. Und dass das Zufall war, das kann ich einfach nicht glauben. Wann er geboren werden würde, wo, wie er leiden würde, dass er auferstehen würde, alle Sachen, dass das ein Mensch dann plötzlich alles in einem zufällig erfüllen würde, kann ich nicht glauben. Und da sind auch Daniels Prophezeiungen drin, diese Weltreiche, die aufeinander folgen, und dann kommt Jesus, er baut sein ewiges Reich. Dass das alles Zufall war, also das kann nicht sein. Aber bei Paulus ging es natürlich noch weiter. Er wusste von 500 Augenzeugen der Auferstehung und Himmelfahrt Jesus. Und er hat sich da ein bisschen rausgenommen. Er ist dann extra nochmal nach Jerusalem. Er hat sich mit Petrus getroffen, mit Johannes getroffen, mit Jakobus getroffen. Er wollte nochmal abprüfen, ob das wirklich so ist, was die da sagen und was er selber jetzt beginnt zu predigen. Und am Schluss kommt er zum Schluss: Ey, ich bin nicht verrückt, sondern es ist wahr und vernünftig. Jeder kann es prüfen. Und wenn ich das alles bedenke, dann glaube ich wirklich, dass Jesus Gottes Sohn war, da so viele Prophezeiungen auf ihn zutreffen. Und dann glaube ich, dass auch die Wunder Jesus, dass die wirklich geschehen sind, dass sich diese Geschichten wirklich so ereignet haben. Und da weiß ich auch nicht, wie genau, aber ich denke dann so, ja, dann kann auch das, was er noch sagt, eintreffen, dann glaube ich das. Ich meine, wer würde einen Witz machen, indem er so leidet und er sagt, er stirbt jetzt für die Menschen und das ist am Schluss eine riesige Lüge? Würde wirklich Gott seine Menschheit, die er geschaffen hat, die er liebt, so dreist am Ende anlügen? Und wenn es keine Lüge ist, dann kommt er zurück als Richter über diese Welt, als Retter für die, die auf ihn warten. Also wir haben eine extrem hirnrissige Idee gehört. Hier ist Noah jetzt. Es kommt die Sintflut. Die Rettung ist eine neue Erde. Aber ich sage euch, das ist kein Märchen. Das ist die absolute, drastische Wahrheit über diese Welt. Also wenn ich das glaube, mein dritter Punkt, was tue ich jetzt? Wir kommen zu zwei praktischen Anwendungspunkten. Also der erste ist ein ganz kurzer. Geh mal in die Propheten und in das Neue Testament und guck dir einfach erstmal alle Stellen an, wo Noah erwähnt wird. Das ist dann interessant. Jetzt nach dieser Predigt gehst du nochmal durch, welche anderen Stellen haben auch noch Noah erwähnt und was ist da noch dabei? Das ist hochinteressant. Einfach als eine kleine Studie für zu Hause. Und dann mein zweiter Punkt, ich meine, was machst du, wenn du das glaubst? Geh in die Arche. Du fragst dich, was ist die Arche? Hier habe ich mal eine Geschichte, und zwar vor 20 Jahren, ich war 16, ich war noch Schüler. Und ich habe mich überhaupt nicht gekümmert um Pfingstgemeinde, Luthergemeinde, sonst noch eine Gemeinde. Ich habe einfach zur Bibelgruppe gehört, dieser Schule. Und ich wurde belächelt, Wer in diese Bibelgruppe ging, konnte auch gehänselt werden. Ja, diese Bibelgruppe, es war einfach eine Gruppe von Menschen, die haben sich einmal pro Woche getroffen in dieser Schule, in einem Schulzimmer, und wir haben Gott von Herzen gelobt in unseren Gesängen. Wir haben füreinander gebetet, für mich wurde gebetet, für Situationen in meinem Leben. Und wir haben uns auch sonst mal zu was Tollem durch die Woche getroffen. Aber wir gingen zum Beispiel auch jedes Jahr in die neuen Klassen. Wir wollten neue Schüler einladen, die jetzt da zum ersten Mal an diese Schule kamen. Und ich habe mich dann vorgestellt vor diesen Klassen. Ich habe den Neuen erzählt, ich glaube an Gott. Ich sage euch, wieso. Man hat mich belächelt. Aber draußen vor der Tür haben ein paar andere von dieser Bibelgruppe für uns gebetet. Das war einfach inniger Zusammenhalt im Glauben. Und ich glaube, das ist die Arche. Das ist die Arche, diese Gemeinschaft von Menschen, die Gott lieben und es weitergeben. Und dass ich das nicht nur selber erfunden habe, kannst du im Epheserbrief lesen. Der Epheserbrief ist eigentlich eine Lehre darüber, was die Gemeinde ist. Aber jetzt nehme ich eine Stelle, Epheser 2, 20 bis 22. Epheser 2, 20 bis 22. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Jesus Christus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Also dieser Bau, dieser Tempel, das ist doch die Arche. Schau mal noch in Hebräer 12. 20, nee, Hebräer 12, 26 bis 28. Beginne von vorne. Seine Stimme hat damals die Erde erschüttert. Jetzt aber hat er verheißen, noch einmal lasse ich es beben. Aber nicht nur die Erde, sondern diesmal auch den Himmel. Dieses noch einmal weist auf die Umwandlung dessen hin, das, was erschaffen ist, erschüttert wird, damit das Unerschütterliche bleibt. Darum wollen wir dankbar sein, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen und wollen Gott so dienen, wie es ihm gefällt, in ehrfürchtiger Scheu. Also dieses, was dann bei dieser größeren Sintflut nicht kaputt geht, das ist das unerschütterliche Reich. Das ist doch die Gemeinschaft der Gläubigen, die nicht durch irgendwas kaputt gehen kann. Und diese Arche, die hat nur einen einzigen Sinn. Wir bauen dieses Schiff nicht für jetzt. Es hat den Sinn, genau das zu tun, bei der Sintflut zu retten. Und wann das geschieht, wissen wir an sich alle gar nicht. Aber wenn wir nur noch dieser Freundeskreis sind, und wir wissen gar nicht mehr um die Sintflut. Wir wissen gar nicht, wieso wir das machen hier. Wir denken vielleicht, wir machen das da und dafür, aber wir denken nicht für die Sintflut. Dann, das ist doch relativ sinnlos, weil das, worum es wirklich geht, ist dann einfach da nieder. Also wenn wir nicht mehr dieser innige Zusammenhalt sind, wo es auch Belächeln gibt, weil wir auch anderen helfen wollen, dann heißt das vielleicht noch Gemeinschaft, aber das ist dann vielleicht nicht mehr die Arche Noah. Also meine Practical ist, geh in die Arche. Danke fürs Zuhören.